Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnet-Snacks, unserem feinen und geschmackvollen Podcast. Heute reden wir mal über das Thema Ads im mittleren Funnel und da gibt's ja im Prinzip zwei große Player. Das Thema war von Meta jahrelang einfach besetzt. Google gibt jetzt gerade Gas mit Demand Gen und möchte aufholen. Und dass man merkt, wie das ganze Thema bei Google in den Fokus gerückt ist, sieht man daran, dass Display, also die reinen Display-Kampagnen, in die Demand Gen-Kampagnen überführt werden. Die Kampagnenart Display wird es dann perspektivisch in naher Zukunft gar nicht mehr geben. Lookalikes werden aufgeweicht, also ich habe mir in der Vorbereitung aufgeschrieben, sowas wie ähnliche Zielgruppen. Also nicht nur ähnliche, sondern zweimal ähnliche. Genau, ich rede natürlich nicht alleine darüber. Katharina ist bei uns wieder am Start und unterstützt mich mit fachlichem Input.
Ja, hallo und danke für die Einladung.
Genau, und bevor wir inhaltlich loslegen, noch kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust auf regelmäßiges Online-Marketing-Futter für die Ohren habt, abonniert einfach diesen Kanal und wir versorgen euch wöchentlich mit neuem Input. Ja, man könnte sagen, heute holen wir so ein bisschen das Kriegsbeil im Performance-Marketing raus. Google bläst zum Angriff auf Meta. Mit der Kampagnenform Demand Gen wildert Google ja ganz frisch, fromm, fröhlich, frei in dem, was Meta eigentlich jahrelang so als sein eigenes Revier bezeichnet hat. Und die Frage, die sich stellt, ist das nur Marketingbrei oder brennt da wirklich die Hütte bei Meta?
Ach, also es brennt zumindest so weit, dass Google jetzt genau die Hebel ansetzt, die Meta stark gemacht haben. Also diese bildgewaltigen Feeds und die ja vertikalen Videos und nicht mehr nur die horizontalen.
Okay, und wenn du Budgets verwalten würdest für Kunden oder für dich selber und Meta-Ads in deinem Portfolio ist, warum sollte man sich mit Demand-Gen auseinandersetzen, das vielleicht testen? Was ist der Mehrwert?
Also bei Google ist der größte Mehrwert quasi diese Kombination aus Googles Intent-Daten und dieser visuellen Platzierung. Also bei Meta ist es so, dass Meta quasi weiß, was die Leute interessiert und womit sie interagieren. Google aber weiß, was die Leute suchen und kaufen. Also da hat Google ja einfach wesentlich mehr Daten, weil die Leute ja nun mal oftmals anfangen, bei Google zu suchen und nicht bei Meta. Es sind einfach quasi andere Daten. Und wenn wir jetzt Demand Gen nutzen, können wir halt YouTube Shorts, den Discovery Feed und Gmail bespielen mit diesen Suchdaten. Also wir können dort die Zielgruppe ansprechen auf Basis ihres echten Suchverhaltens. Und das ist halt im Upper und auch im Mid-Funnel echt ein krasser Vorteil gegenüber Meta. Meta hat ja eher dieses Interessenstargeting. Und ja, natürlich, also Meta würde dementieren wahrscheinlich, aber ja, Meta hört auch zu, Meta weiß auch, worüber wir uns informieren. Und man sucht ja nicht nur bei Google nach einer Kaffeemaschine, sondern man spricht auch mit Leuten darüber, man ist vielleicht bei Instagram auch eher an Wheels interessiert mit einer Kaffeemaschine. Also Meta weiß natürlich auch, dass man an diesem Kaffeevollautomat interessiert ist. Aber dass man tatsächlich etwas gegoogelt hat und vielleicht bei Gemini eine Kaufberatung gemacht hat, diese Daten hat nur Google. Und was Google halt auch hat, sind diese Lookalike-Audience. Die gibt's ja sonst eigentlich kaum mehr. Also wenn man Lookalike-Zielgruppen ansprechen möchte, konnte man das früher auch im Display-Netzwerk machen. Gibt's alles gar nicht mehr seit ein paar Jahren. Und die gibt's halt nur exklusiv bei Demand Gen. Und man kann da also halt im Google Ads-Konto die First-Party-Daten hochladen und Google sucht dann halt diese statistischen Zwillinge auf zum Beispiel YouTube und im Discover-Feed. Und das wird jetzt halt nochmal umgebaut. Das, was du meintest mit ähnliche Zielgruppe, genau. Es ist halt so, dass es quasi, man sagt Google, bitte suche mehr statistische Zwillinge, aber es ist quasi eher so ein Vorschlagsmodus, in was Google das so umgearbeitet hat quasi. Also es ist nur noch ein Zielgruppensignal, ähnlich halt wie auch bei PMax. Und Google nutzt das halt sozusagen als Startpunkt, bricht aber aus dieser Zielgruppe aus, wenn sie meint, dass sie auch außerhalb dieser statistischen Zwillinge günstigere Conversions wittern oder einsammeln können. Also es ist quasi nur noch so eine Art guter Tipp, der aber halt nicht genauso umgesetzt wird.
Wenn es doch jetzt bei Google durch den Aspekt, den du gerade genannt hast, irgendwie besser ist, sollten wir alle die Koffer packen, jeder verlässt jetzt Meta und alle Budgets rüber, yippie, yay, nach Mountain View zu Google, oder gibt es da auch Unterschiede, dass man sagt, für bestimmte Branchen lohnt es sich, für andere Branchen lohnt es sich vielleicht nicht?
Ja, also es muss jetzt nicht jeder Meter verlassen, so soll das auch wirklich überhaupt nicht rüberkommen. Es ist ja auch eher ein Und. Man sollte auch Demand-Gen nutzen. Und es gibt aber auf jeden Fall Branchen, die von Demand-Gen extrem profitieren. Wenn sie jetzt schon bei Meta sind, sollten sie bitte auch Demand-Gen ausprobieren. Zum Beispiel E-Commerce, also auch besonders Fashion und Lifestyle, weil das so visuell getrieben ist. Also dieser Discovery-Feed ist für viele Nutzer ja so ein personalisiertes Magazin. Und da können wir auch unseren Shopping-Feed hochladen und sehen dann halt die verschiedenen Produkte, Produktvorschläge. Und das kann man auch mit einem lokalen Feed koppeln, sodass man dann sieht, dass das Produkt in meiner Nähe verfügbar ist. Also das funktioniert super, haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, alles rund um Auto und Travel, also diese Branchen mit langen Entscheidungswegen. Da gibt's ja noch mehr Branchen als die beiden. Das funktioniert auch super, aber auch B2B-Nischen. Also glaubt man erstmal gar nicht, ist so ein bisschen untypisch für quasi Social-Media-Budgets, weil so muss man ja Demand-Gen sehen. Es ist ja ein Social-Budget. Aber durch diese Platzierung in Gmail und auch diese Verknüpfung mit den Google-Suchdaten, was ich eingangs erwähnte, erreicht man halt oft diese B2B-Entscheider in einem vermeintlich aufgeräumten Discover-Feed und auch kann sie auch so ein bisschen emotionaler erreichen, als wenn sie halt im vollgestopften LinkedIn-Feed sind.
Da ist man ja dann jetzt leicht verführt zu sagen, okay, also du hast gesagt, man sollte beides testen. Ich nehme einfach mal die Werbemittel von Meta, schmeiß die in die Möglichkeiten, die Google mir bietet und go for it. Funktioniert das?
Nein.
Warum nicht? Es war klar, dass das die Antwort ist, aber warum nicht?
Ja, also man darf nicht Copy-Paste machen, weil damit würde man Geld verbrennen oder halt auch nicht ausgeben. Also Meta und Google ticken halt visuell ganz anders. Also bei Meta, ich meine, das kennst du ja selbst, diese Wheels und alles auch so im TikTok-Style. Da muss man, also da funktioniert super gut dieser User-Generated Content, mein Hasswort, UGC-Content, ich kann es immer nicht so gut aussprechen. Da muss man ja diese Hook in einer halben Sekunde haben und wenn die nicht sitzt, dann ist der Nutzer halt weg und wischt mit den Daumen weiter. Das ist bei YouTube Shorts anders, also da funktioniert dieser User-Generated Content auch, aber die Nutzer sind eine höhere Produktionsqualität gewöhnt quasi und auch einen klareren Audiofokus. Also man muss für YouTube Shorts schon so ein bisschen einen geschmeidigeren Spannungsbogen machen als dieses so hyperaktive Wheel-Format quasi. Und du hattest ja auch mit den Formaten gefragt. Also bei Meta ist es so, dass man also im Grunde genommen auch quadratische Sachen braucht, aber halt sehr viel auf dieses Vertikale ausgelegt ist. Und bei Demand Gen ist es so, dass wir zwar auch die quadratischen Sachen brauchen, aber halt auch noch viel mehr. Und deswegen meine ich, dass man vielleicht sein Geld sonst unter Umständen gar nicht ausgibt, weil man nicht ausgespielt wird oder Google dann selber was sich zusammenbastelt. Und das kann man ja wirklich ohne weiteres sagen, haben wir auch schon des Öfteren gesagt, wenn Googles KI die Videos baut im Google Ads Konto, sind die nicht schön. Also wir warten noch drauf, aber die sind momentan wirklich nicht schön. Und man braucht halt dann für Demand Gen halt dieses 9:16, diese Videos für Shorts, dann 16:9 für YouTube InStream, also wo die Leute halt vom Fernseher sitzen, da brauchen sie ihr Querformat. Und für den Discover Feed, da könnte man jetzt was copy-pasten, wollen wir aber nicht, dieses 1:1, aber auch ja 1,91:1, also wer mitschreiben mag. Und schneidet einem das Google zurecht, da ist aber was abgeschnitten und so. Und wir empfehlen wirklich nicht, dasselbe Creative zu nehmen. Also bitte, bitte nicht.
Okay, also die Notwendigkeit ist klar. Wir brauchen verschiedenste Formate. Bei Google sind es halt noch ein paar mehr als bei Meta. Am Ende des Tages bedeutet das aber mehr Aufwand für die Kreativabteilung. Ob es jetzt der Freelancer ist, der mit Werbemitteln versorgt, ob es Inhouse ist, ob es eine Agentur ist, auf jeden Fall steigt der Aufwand, weil wir ja nicht nur unterschiedliche Formate brauchen, sondern die unterschiedlichen Werbemittel werden ja auch für unterschiedliche oder in unterschiedlichen Momenten konsumiert und dementsprechend sollten sie vielleicht dann auch zu diesem Moment passen und nicht einfach nur eine Formatanpassung sein.
Genau, also wir arbeiten ja auch viel mit Text-Overlays, die auf dem Smartphone super aussehen und funktionieren können. Aber auf so einem großen Fernseher, auf der YouTube-Ad, sieht das total deplatziert aus. Also wirklich nicht hübsch. Und da muss man halt ja ein bisschen mehr strategische Weitsicht quasi auch haben und reinstecken und unbedingt mit berücksichtigen. Das heißt jetzt aber nicht, dass der Aufwand verfünffacht wird, wenn man sich ja natürlich auch so ein bisschen durch Automatisierung und KI ein paar Stunden zurückholen kann.
Okay, ziehen wir ein kleines Zwischenfazit für alle, die zuhören. Media-Budgets komplett streichen und auf Demand-Gen setzen, ja oder nein?
Nein. Soll ich erläutern?
Gerne.
Also es ist wirklich kein Entweder-Oder oder ja nur das eine. Es ist ein Sowohl-als-auch. Ich weiß, es ist so eine Politiker-Antwort, aber Meta bleibt halt der König oder die Königin der schnellen, impulsiven Social-Interaktion. Aber wer halt auf der Plattform stagniert und seine Zielgruppen dort schon alle angesprochen hat, die er so ansprechen kann, oder halt diese unschlagbaren Suchintents von Google nutzen will, der sollte auch Geld sein oder Social-Budget abzwacken und in Demand-Gen stecken oder halt auch nicht abzwacken, sondern extra Budget bereitstellen und testen. Also, und auch wenn man jetzt testet und es funktioniert gut, muss man ja auch nicht alles zu Demand-Gen rüberlagern, sondern man muss eh immer diese Sowohl-als-auch-Strategie fahren und jedes Mal auch, also ständig ist es ein Test and Learn.
Und am Ende des Tages sollte man ja sowieso keine Kampagne ohne irgendeine vernünftige Zielsetzung starten.
Genau.
So. Und dann sprechen ja irgendwann die Daten auch für sich. Und dann kann natürlich irgendwann am Ende des Tages rauskommen, für das, was ich hier mache, für das, was ich hier vorhabe, für das Ziel, was ich habe, ist vielleicht dann Demand-Gen wirklich das Beste und ich mache es andere aus, aber eben nicht für den Anfang.
Ja, und wir haben das ja auch bei vielen Kunden getestet, also letztes Jahr, dieses Jahr auch diverse Tests. Und man kann auch nicht über den Kamm sagen, für diese eine Branche oder generell lohnt sich immer die eine Plattform mehr. Also es waren ja wirklich unterschiedlichste Ergebnisse, die dabei rauskamen. Und ja, es ist so oft wie immer, es kommt drauf an. Und jeder Kunde muss das quasi, muss da selber nochmal durch dieses Testbudget auch.
Du hast gerade davon gesprochen, dass das ja total Sinn macht, wenn die Zielgruppe bei Meta ausgeschöpft ist, wenn die Performance da stagniert. Kannst du das ja ein bisschen mehr erläutern, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen?
Ja, also jeder, der schon mal versucht hat, ein Meta-Budget von zum Beispiel 5.000 Euro auf 20.000 Euro im Monat zu skalieren, kennt diese berüchtigte Wand, dieses Meta-Plateau. Also der Meta-Algorithmus, also zum Beispiel Advantage Plus, ist ja super darin, diese low-hanging foods in der Zielgruppe zu erreichen. Aber ab einem gewissen Budget, wenn man es halt dann ab 5.000 Euro steigt, steigt halt die Frequenz der Anzeigenausspielung massiv an. Also die Leute sehen die Ads halt mehrmals. Dann kickt halt auch diese Creative-Fatigue rein. Also dass das Creative sozusagen schon ausgewaschen ist. Die Klickraten schmieren ab. Also kann alles sein, muss nicht. Die CPMs explodieren. Und ab da greift dann halt die Diversifikation, die ich hier gerade empfehle. Also statt halt dann noch mehr Geld in diesen selben Meta-Auktionspool zu werfen, kann man halt einfach das Ökosystem wechseln. Und damit erreicht man unter Umständen sogar genau dieselbe Person, aber in einer ganz anderen Verfassung oder Zeitpunkt quasi, weil sie dann halt nicht so passiv scrollen und sich Instagram-Reels anschauen, sondern weil sie zum Beispiel morgens beim Kaffee sich den Discover-Feed durchlesen, da lang scrollen, aber auf der Suche nach echten Nachrichten und nicht auf, sich nicht inspirieren lassen oder so dieses Doom-Scrolling halt betreiben.
Okay, und da kommt dann ja auch Googles, unfairster Vorteil. Ich weiß gar nicht, ob es ein unfairer Vorteil ist. Es ist einfach ein Vorteil, den Google halt hat gegenüber Meta ins Spiel, und zwar der Suchintent.
Genau, weil Meta ist halt da wirklich dieses, also da hat man oft diese Unterbrechungswerbung. Man guckt sich Reels an, scrollt durch den Feed und wird unterbrochen durch eine Werbung. Und bei Google ist halt eher dieses Absichtsmarketing. Also bei Demand Gen kreuzen sich quasi diese beiden Welten auch. Also man kann halt bei Demand Gen ein Zielgruppensignal hinterlegen mit selbst definierten Segmenten auf Basis von Suchbegriffen. Also zum Beispiel Suchbegriff, bleiben wir beim Beispiel von vorhin, bester Kaffeemaschinen-Vollautomat. Und wenn jetzt jemand halt morgens sucht oder abends gesucht hat nach dem Kaffee-Vollautomat und sich aber nicht entscheiden konnte, also einfach noch nicht gekauft hat, ist es auch eher etwas, was man ja nicht sofort kauft und ein bisschen recherchiert. Und dann aber morgens beim Kaffee halt nochmal vielleicht bei Demand Gen ist, also oder nicht bei Demand Gen, sondern im Discover Feed oder sich dann doch ein YouTube-Short anschaut, ein Tutorial zu irgendwas, dann zeigt ihm, also der Nutzer halt, kriegt dann diese Werbung aus der Demand Gen-Kampagne angezeigt auf Basis dieses Suchbegriffes und sieht dann halt so dieses unter Umständen sehr bildgewaltige Video des Kaffee-Vollautomatens und verliebt sich darin und kauft das dann natürlich sofort. Ich will damit jetzt Meta nicht bashen. Also Meta hat ja auch andere Vorzüge. Aber das kann halt Meta nicht leisten, weil Meta nicht weiß, was der Kunde gesucht hat bei Google.
Wir haben jetzt die ganze Zeit so davon gesprochen, als wenn die Nutzer, die wir erreichen wollen, da und da sind. Es gibt aber ja auch noch den Fall, wo ich vielleicht bei Google Menschen erreiche, die ich bei Meta gar nicht mehr kriege, weil sie das werbefreie Meta-Abo haben oder weil sie halt ja vielleicht YouTube gar nicht so als soziales Netzwerk einsortieren, aber sich so ein bisschen von diesem ganzen Social-Getöse verabschieden wollen und dann auch bewusst irgendwie Apps vom Handy schmeißen. Also Meta fliegt runter, Instagram fliegt runter. Ist das auch ein Effekt, den ich damit abbilden kann oder ist er zu vernachlässigen?
Das ist eine gute Frage und du hast die Antwort quasi ja auch schon selber geliefert. Also genau so ist es, ja. Wie diese Streber früher in der Schule, die nochmal alles wiederholt haben und ja, zusammengefasst haben.
Ja, ich brauchte ein bisschen Bestätigung. Bitteschön.
Genau, also es gibt ja wirklich diese ja, Meta-Werbefrei-Abonnenten. Also es gab ja mal dieses diese Gesetzesänderung und dann hat Meta halt diese kostenpflichtigen werbefreien Abos in Europa, ja, eingeführt, um den EU-Gesetzen halt zu entsprechen. Und damit hat sich halt auch eine kaufbereite Zielgruppe quasi verabschiedet, aber es gibt keine Zahlen dazu. Also Meta sagt jetzt nicht, dass das Millionen von Nutzer haben oder ähnliches, weil sie sich ja auch nicht ihre Werbekunden verprellen wollen. Aber ja, es gibt die Leute sagen, ich zahle lieber monatlich Geld für das System und bekomme dann keine Werbung mehr zu sehen. Ja, das definitiv. Und ja, dann gibt's halt die Leute, die sagen, oh, ich verabschiede mich von den sozialen Medien. Aber sehen YouTube halt wirklich nicht als soziales Medium an und den Discover-Feed halt auch nicht. Und das ist ja das Spannende. Also jeder Android-Nutzer hat den Discover-Feed auf dem Handy. Man muss einfach nur nach rechts oder links, je nachdem, wie man es einstellt, wischen. Aber selbst auf dem iPhone. Also du hast ja auch den Discover-Feed. Ich weiß nicht, ob du den nutzt, aber du hast den bei dir auf dem iPhone, weil du ja auch die Google-Welt quasi mit drauf hast. Also Millionen von Nutzer haben diesen Discover-Feed, nutzen das auch halt, wie gesagt, auf dem Homescreen, lesen da Nachrichten und sehen das nicht auch als ein Social-Media-Netzwerk an. Und es ist ja auch kein Social-Media-Netzwerk. Also da gibt es halt ja keine Videos, wo Leute tanzen oder Katzenvideos teilen. Also sehr überspitzt gesagt, es gibt ja auf Instagram weitaus mehr als Katzenvideos. Aber das ist für die Leute halt so ein ja, News- und Interessensfeed. Und hier erreichen wir dann halt diese Social-Media-Muffel, die halt sagen, nein, nein, also ich habe kein Instagram mehr, ich habe kein TikTok und alles nicht und so. Aber die erreichen wir halt mit unserer Demand-Gen-Kampagne auf ihrem Homescreen.
Kann Altersstruktur auch ein Thema sein? Also, dass die Nutzer, die ich auf YouTube erreiche oder über Demand-Gen erreiche, dass das einfach ja eine ganz andere Altersstruktur Alterszusammensetzung ist als auf Meta und Instagram?
Ja, total. Also YouTube hat, sagen sie selbst, aber es stimmt auch, die höchste Reichweite über alle Generationen hinweg. Also nicht nur Gen Z, nicht nur Ü60 oder ähnliches, was so andere Plattformen ja gerne mal sagen. YouTube hat gefühlt jeder. Das ist vielleicht so der kleinste gemeinsame Nenner, wobei man müsste wahrscheinlich sagen, größter gemeinsam. Ja. Genau. Also Gen Z zum Beispiel trifft man ja meistens gar nicht mehr auf Facebook und auf Instagram. Und auf Instagram ist die organische Reichweite total im Keller. Aber YouTube schauen halt wirklich auch die ja, 16-Jährigen, auch die 10-Jährigen, die sich irgendwie einen mathematischen Weg erklären lassen wollen. Aber auch die 60-Jährigen, die dann vielleicht Dokumentation oder ähnliches schauen. Die gucken es auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem Fernseher. Sehr gemischt. Also da erreicht man halt wirklich sehr, sehr viele. Und das ist wirklich ein Markt, den man nicht links liegen lassen sollte als Werbetreibende.
Okay, also das waren jetzt haufenweise Argumente und die führen alle dazu, wir machen jetzt ab morgen Demand-Gen, zumindest testen wir es aus. Wenn ich jetzt im Google-Ads-Kosmos unterwegs bin und ich habe eine performende PMax-Kampagne parallel laufen und dann Demand-Gen einschalte, bedingen die sich nicht gegenseitig? Also hole ich das Kriegsbeil nicht dann an einer anderen Stelle wieder raus, nicht zwischen Meta und Google, sondern innerhalb von Google dann auch noch?
Ja, quasi schon. Also man muss sich wirklich eine saubere Struktur überlegen im Vorhinein, damit man halt nicht so eine böse Überraschung quasi erlebt. Bei PMax greift wirklich auch, wie Meta halt auch, die unteren Früchte quasi irgendwie ab. Also auch die faulsten Früchte, so nennen wir es gerne mal. Also diesen Brand-Traffic und das harte Retargeting. Also wenn jemand schon mal auf der Seite war und ja, konvertieren wollte. Und Demand-Gen bricht dann diesen Upper-Funnel quasi auf und so, ich kann auf jeden Fall ein paar Tipps geben, damit man diese Kannibalisierung halt nicht hat. Also man soll Kundenlisten ausschließen in der Demand-Gen-Kampagne zum Beispiel. Also alle bestehenden Käufer und die eigene Newsletterliste halt als Ausschluss hinterlegen. Sonst mutiert halt diese vermeintliche Neukundenkampagne, wenn man halt Demand-Gen als Neukundenkampagne anlegt, heimlich zu so einer ja teuren Retargeting-Schleife, weil halt wirklich immer nur die angesprochen werden, die wir eigentlich schon mit PMax ansprechen. Dann halt Point-Keywords ausschließen. Ist ein No-Brainer quasi. Und als letzten Punkt auf jeden Fall die Bidding-Strategien strategisch wählen und nicht bei beiden halt die gleichen Bidding-Strategien nehmen. Also bei PMax hat man ja oft einen Target-ROAS als Ziel oder irgendwie einen maximalen Umsatz. Das ist ja auch einfach eine ganz andere Zielsetzung bei der Kampagne. Und bei Demand-Gen macht es wirklich Sinn, am Anfang auf was anderes zu gehen, zum Beispiel auf erstmal auf Klicks quasi, um dann später auf Conversions umzustellen. Also man würde ja auch nicht eine Social-Kampagne sofort mit einem Target-ROAS beginnen.
Ja, auf jeden Fall alles wichtige Punkte, damit man nicht irgendwie in die ersten Fallen reinläuft. Was uns noch aufgefallen ist, wenn man sich so die Zahlen anguckt, die sehen manchmal bei Demand-Gen irgendwie zu schön aus. Also eigentlich kann das gar nicht sein. Stichwort View-Through-Conversions. Was ist da los?
Ja, also View-Through-Conversions, noch so ein Zungenbrecher. Also Nutzer, die eine Anzeige gesehen, aber nicht geklickt haben und dann später etwas kaufen, die zählen nicht mit rein. Das ist ein Unterschied zu Meta, weil Meta rechnet standardmäßig diese Post-View-Käufe, bei denen heißt es natürlich anders, in den Hauptbericht halt mit rein. Und Google tut das in der Standardansicht nicht. Da fließen halt maximal noch so Engaged Views rein, noch so ein schönes Wort. Also wenn man im Video ja mindestens 10 Sekunden, glaube ich, geschaut hat und dann konvertiert. Und da wir über unsere Kundenkonten hinweg bei Demand Gen dann halt zwar auch Videos ausspielen, aber nicht hauptsächlich auf Videos, sind diese Zahlen halt extrem klickstark und valide, weil sie nicht nur auf diese Video-Views gehen.
Das bedeutet aber ja eigentlich, dass der Vergleich bis jetzt hinkte, weil man nicht aufgepasst hat. Also Metas Daten waren irgendwie durch Post-View-Daten aufgeblähter. Es sah irgendwie schöner aus, als am Ende des Tages alles war. Und würde man gar nicht erwarten, aber Google hat defensiver reported oder reported per Standard defensiver.
Genau, richtig. Und Google hat dann jetzt dafür, halt damit man diesen direkten Vergleich machen kann, die neue Metrik Conversions plattformübergreifend vergleichbar eingeführt.
Also bläht jetzt auch auf.
Ja, aber das ist ja eigentlich cool, was wir dann vergleichen können.
Okay.
Und wenn wir halt diese Spalte im Reporting halt mit aktivieren, simuliert Google das Attributionsmodell von Paid Social Plattformen und zählt die Post-Views mit rein. Und dann haben wir ja diesen fairen 1:1 Vergleich quasi zwischen Meta und Google. Und damit kann man dann halt endlich auch mal Äpfel und Äpfel miteinander vergleichen und nicht nur Äpfel mit Birnen.
Ich habe ja eingangs schon erwähnt, Google schraubt mit dem Fokus auf Demand-Gen auch an seinen vorhandenen Kampagnenarten. Kannst du da noch was zu sagen?
Ja, das war ja auch schon letzte Woche in den kurzen Podcast, weil Google begräbt jetzt die klassische Kampagne Display. Also wurde jetzt offiziell angekündigt und diese alten Display-Kampagnen werden halt eingestampft und bis 2027 vollständig in Demand-Gen migriert.
Also das bedeutet, ich habe dann gar keine Wahl mehr, ob ich Demand-Gen nutze. Wenn ich Display habe, wird das automatisch Demand-Gen.
Genau, richtig. Und wenn ich Display nutzen möchte, muss ich Demand-Gen nutzen quasi. Aber dass dieses klassische statische Banner-Netzwerk, das wird es ja weiterhin noch geben, aber halt nur über eine andere Kampagnenart. Und ja, Google zwingt damit die Werbetreibenden umzustellen. Aber wenn man jetzt schon umstellt und damit ja auch diese Learnings hat, wie funktioniert Demand-Gen, die Zielgruppen schon mal ordentlich anfüttert, Verschiedenes ausprobiert und so, dann hat man halt wirklich einen massiven Wettbewerbsvorteil, wenn alle wechseln müssen.
Dem Ganzen brauche ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Eigentlich der perfekte Schlusssatz. Ja, also jetzt schon starten, ausprobieren und gewappnet sein, bevor es dann wirklich zwangsweise umgestellt wird. Richtig?
So sieht's aus.
Damit sind wir am Ende dieser Webnetz-Folge schon angekommen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert einfach diesen Kanal und für noch mehr Wissen schaut im Blog vorbei und besucht unsere Webinare. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank, Katharina, hat wieder Spaß gemacht.
Danke für die Einladung, Nico.
Und wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss bis zur nächsten Folge der Webnetz-Snacks. Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avon, Shopware und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.